Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Warlords, zu Deutsch Kriegsfürsten, nennt man die Köpfe bewaffneter Gruppen oder Armeen, die im eigenen Einflussbereich neben einer offiziellen Regierung herrschen. Sie sind einflussreiche Militärs, oft profitieren sie von einem Bürgerkrieg. Man kennt den Begriff seit den 90er Jahren, zum Beispiel aus Somalia oder Afghanistan. Jetzt gibt es neue Warlords, nachzulesen im Friedensgutachten 2026, und dort fallen Namen wie Putin oder Trump. Erklärungen dazu hat die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff für uns. Außerdem eine Bilanz zur Halbzeit der Wiener Festwochen, die unter der Leitung von Milo Rau gar nicht ohne skandalträchtige Debatten zu denken sind. Weil der Frühsommer ja immer Festivalzeit ist, deshalb gehen wir zu Beginn an Rhein und Ruhr zum Festival Impulse, dem wichtigsten Festival der freien Szene aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es hat den Anspruch, den besten innovativen Arbeiten eine möglichst große Bühne zu bieten, neue transdisziplinäre Ansätze, neue Ästhetiken und vielversprechende neue Namen zu zeigen. Es gibt alles zwischen Performance, Theater und Tanz und das in mehreren Städten. In diesem Jahr neu hinzugekommen als Festivalort ist Bochum, neben Köln, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr. Dorothea Markus hat das Eröffnungswochenende für uns beobachtet und berichtet zunächst über die internationale Produktion »She Stands in the Middle of the Battlefield«.
Lastivka, das heißt eigentlich Schwalbe auf Ukrainisch. So heißt die Freundin der polnischen Regisseurin Magda Specht. Das passt zu einer Künstlerin, die sich entschieden hat, in den Krieg zu ziehen, um gegen Russland und für das Überleben der Ukraine zu kämpfen, um quasi schwalbengleich den Vogelflug ihres Lebens neu zu bestimmen. Und weil sie von dort nicht selbst sprechen kann, verwandelt Magda Specht ihre Erfahrung in Kunst. Gezeigt von der großartigen Performerin Agata Rusitschka. Wie eine Königin schreitet sie zu Barockmusik aus dem Ghetto-Blaster in langem Spitzenkleid über die Bühne, um sich kurz danach in eine Front-Influencerin zu verwandeln.
I will show you my favorite and the only product. Trust me, thanks to these cosmetics, you will never feel dirty again. We've got the dry shower, your best friend on the battlefield.
Die magische Trockendusche, das ist nur ein Detail aus dem Kriegsalltag von Lastivka, die stellvertretend steht für Zehntausende Frauen, die sich freiwillig gemeldet haben und inzwischen rund ein Fünftel der ukrainischen Armee bilden. Schmutz, Schlafmangel, Stress im Schützengraben und zu viele Süßigkeiten, aber auch übelsten Sexismus, das alles erlebt sie täglich. Ich bin umgeben von dem, was ich sonst verachtet habe, sagt sie und beschreibt schonungslos die Unfreiheit, die es bedeutet, die Freiheit ihres Landes zu verteidigen. Währenddessen sieht man die Performerin auf Videos bei der Kriegsvorbereitung robben, schleppen, trainieren und hört live zu, wie sie die Waffengeräusche im Konzert auf selbstgemachten Instrumenten ins Theater holt. Großartig wird hier die brutale Ambivalenz von Krieg beschrieben. Ein starker Beitrag eröffnet das Impulse-Festival und gehört doch nicht zu den 10 auserwählten Showcase-Produktionen, sondern zu den 9 Beiträgen der Impulse-Reihe Post-West. Das ist spannend und horizonterweiternd und lässt doch die eigentliche Auswahl des Festivals fast verblassen. Die wird zunächst vom Tanzstück Teul vertreten, was auf Deutsch Mühe bedeutet. Es beginnt mit dem Ticken eines Metronoms und baut sich zum Live-Konzert auf. Es beginnt als Solo und wird zur Tanzformation. Nach und nach kommen 5 Performerinnen auf die Bühne, arbeiten sich stoisch und in fast perfekter Symmetrie an Figurenfolgen ab, die an Ballett und irischen Volkstanz erinnern. Die irische in Berlin lebende Choreografin Sheena McGrandles stammt selbst aus der Arbeiterklasse und zeigt Tanz ohne elitären Anstrich als komplexes Fußwerk und emsige Arbeitsaufgabe. Und auch wenn das stellenweise durchaus mitreißend wird, allein durch die Bewegungsfreude der Tänzer, weiß man nicht so recht, wie es diese Demonstration einer Hochleistungssportstunde in die Bestenauswahl der freien Szene geschafft hat. Denn inhaltlich kommt hier nicht so richtig viel rüber. Das ist beim Stück der gefeierten New Yorker Kunstgruppe Nature Theatre of Oklahoma übrigens nicht völlig anders. Doch immerhin werden im zweiten Beitrag der besten Auswahl spannende Fragen gestellt. What is the main meaning of life? Does life have any meaning? What is the number 12 for I love you? How do you say I love you? Without actually saying it. Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann man Liebe ausdrücken? Beantwortet werden sie nie in diesem lässigen Quatschmusical mit dem absurden Titel Pizza oder Eine Tür in der Dunkelheit tanzt nicht. In einem Landgasthof spielen 4 Personen Karten und warten auf Pizzaboten aus dem Jenseits. Tatsächlich haben die Performer in einem Dorf in der Steiermark sogar ein eigenes kleines Theater gegründet, um das Stück aufzuführen. Tatsächlich trägt das seltsame Setting einige Komik in sich, wie es da in heiligem Ernst die Absurdität aller Seinsfragen zeigt. Und doch befremdet, dass die 3 ersten Stücke des größten deutschen Festivals der freien Szene nur auf Englisch zu sehen sind und nur der polnisch-ukrainische Beitrag existenzielle Gesellschaftsfragen berührt. Das Impulse-Festival 2026 beginnt seltsam weltabgewandt.
Dorothea Markus zum Auftakt des Impulse-Festivals in Köln, Düsseldorf, Bochum und Mülheim an der Ruhr. Das sogenannte Friedensgutachten gibt es seit 1987. 4 führende Institute für Friedens- und Konfliktforschung tun sich dafür zusammen. Heute wurde das Neue auf der Bundespressekonferenz vorgestellt. Es braucht keinerlei hellsichtige Fähigkeiten, um zu mutmaßen, dass das Bild, das darin gezeichnet wird, in jedem Jahr düsterer wird. Bemerkenswert am neuen Friedensgutachten 2026 ist aber schon sein sprechender Titel. Es warnt nämlich vor einer Welt der Warlords. Prominente Beispiele dafür: Wladimir Putin, Donald Trump und der Präsident Israels Benjamin Netanyahu. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Nicole Deitelhoff zu sprechen, die für das PRIF-Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung am Friedensgutachten mitgeschrieben hat. Warum stellt das Gutachten die 3 genannten mit den Warlords früherer Jahrzehnte auf eine Stufe, habe ich sie gefragt.
Also uns ging es darum, herauszuarbeiten, dass ein neuer Akteurstyp auf die Weltbühne tritt, der ein bestimmtes Verhaltensmuster zeigt. Und dieses Verhaltensmuster ist, dass er Gewalt einsetzt, um persönliche Ziele zu erreichen. Da geht es zum einen um die schlichte Machtdemonstration und Machtprojektion. Da geht es zum anderen aber auch um Profitinteressen. Und das stellt den heutigen Warlord, den staatlichen Warlord, über den wir jetzt im Friedensgutachten sprechen, gleich zu den früheren nichtstaatlichen Warlords, die wir so aus den Staatszerfallkriegen der 90er und 2000er Jahre kennen. Also es geht uns nicht um diese konkreten Staaten, sondern es geht uns tatsächlich um ein Verhaltensmuster, das wir sehen. Diese Staaten nutzen die Gewaltanwendung wieder als ganz normales, legitimes Mittel, um ihre Interessen durchzusetzen. Und damit verändert sich natürlich, wie internationale Politik gemacht wird, fundamental. Gewalt ist nicht mehr die Ultima Ratio, sondern ist vielfach geradezu das erste Mittel der Wahl, um schnell seine Interessen und egal welche Verluste damit einhergehen, durchsetzen zu können.
Also es geht nicht um einen Vergleich oder eine Liste, sondern es geht um ein Phänomen, das um sich greift. Und es geht ja aber auch um die Aushöhlung eben der internationalen regelbasierten Ordnung und ihrer Werte, die wir seit längerem beklagen. Wenn Demokratien so umfunktioniert werden, wie der US-Präsident Donald Trump das gerade mit den USA macht, was bedeutet es dann für Deutschland und Europa im Verhältnis zu diesem Land? Mhm.
Genau, Sie haben schon das Richtige angesprochen. Es ist nicht unbedingt immer die direkte Absicht dieser Staaten, die internationale Ordnung gleich noch mit zu zerstören. Aber es ist der klassische Kollateralschaden, der natürlich eintritt, wenn man die internationalen Regelwerke mit Füßen tritt und sich stattdessen für die Gewalt, also sozusagen für das unilaterale, möglicherweise auf Gewalt gestützte Vorgehen entscheidet. Und für Europa und Deutschland, die eigentlich in diesem Spiel nicht viele Jetons haben, mit denen sie um sich werfen könnten, sind das natürlich verheerende Aussichten. Also Deutschland und Europa sind keine klassischen Militärmächte, sondern sie sind ja eher auf Austausch, auf Handel ausgelegt, wollen also vor allen Dingen regelbasierte Ordnungen haben, damit sie sich wirtschaftlich weiterentwickeln können. Und genau diese Ordnung wird eben durch Staaten wie die USA momentan ganz massiv unter Druck gesetzt, beziehungsweise unter Druck gesetzt, ist eigentlich zu schwach gesagt. Wir erleben den beschleunigten Verfall genau dieser Ordnung. Und das heißt, Staaten wie Deutschland oder politische Ordnung wie Europa, wenn wir über die Europäische Union sprechen, haben eigentlich das größte Interesse daran, diesen Zerfall zu verlangsamen, möglichst zu steuern, dass es eben nicht ein reiner Verfall ist, sondern eine Transformation in eine neue Ordnung. Nur davon sehen wir momentan unglaublich wenig, sondern eigentlich fügen sie sich in ihr Schicksal und machen das nach, was ihnen im Großen vielleicht Staaten wie die USA und andere vormachen. Zum Beispiel Rückgang der Entwicklungshilfe, Rückgang des internationalen Engagements insgesamt. Da würde man erwarten, Europa steigt hier ein und sagt, wir wollen das nicht, wir wollen uns international engagieren, aber wir sehen, dass auch die Budgets hierzulande gekürzt werden.
Und wenn schon das Völkerrecht zur Randnotiz wird, wie es heute in der Pressekonferenz ja auch gesagt wurde. Und wenn die UN in einer, ja, wahrscheinlich der größten Krisen ihrer Existenz steckt, welche Institutionen oder Institutionen können heute denn für diese Einhaltung der Regeln oder für eine gewaltfreie Diplomatie eintreten?
Wir haben keine. Also das muss man sich einfach klar machen. Es ist nicht so, als würde da eine Reihe von neuen Institutionen bereitstehen, auf die wir uns jetzt konzentrieren könnten, sondern tatsächlich geht es darum, in den bestehenden Gremien, die wir ja noch haben, auch wenn sie zusehends dysfunktional werden, dort wieder neue, ja, Räume zu schaffen, in denen wieder regelbasiertes Handeln funktionieren kann. Nehmen wir mal die Vereinten Nationen. Das ist nach wie vor das einzige universelle multilaterale Gremium mit der Aufgabe, Frieden und Sicherheit herzustellen, das wir haben. Der UN-Sicherheitsrat wird auf absehbare Zeit blockiert bleiben. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt. In keinem der gegenwärtigen Konflikte können die Vereinten Nationen momentan etwas leisten. Es gibt keine Zwangsmaßnahmen, weil der Sicherheitsrat blockiert wird. Das wird sich so schnell nicht ändern. Aber wir haben die UN-Generalversammlung, das heißt das Gremium aller UN-Mitglieder, das zwar keine zwingenden Beschlüsse fassen kann, aber durchaus Empfehlungen geben kann, auch für den Bereich von Sicherheit und Frieden. Und wenn es dann eine Gruppe von willigen und finanziell potenten Staaten gibt, die bereit sind, das auch umzusetzen, dann ist das ein Weg, wie man auch in einer relativ blockierten Institution wieder Freiräume schaffen könnte. Und genau darum geht es uns. Es geht darum, dem Verfall nicht einfach zuzusehen, sondern ihn versuchen, in eine Transformation zu übersetzen. Das ist eigentlich der Weg, den die Bundesregierung und die Europäische Union im breiteren Sinne gehen müssen.
Jetzt haben Sie ja, Nicole Deitelhoff, schon das Zusammenstreichen zum Beispiel von Entwicklungshilfe genannt. Wenn wir den Fokus ein bisschen größer ziehen, dann können wir das ja auch als eine Friedenspraktik interpretieren. Die Entwicklungszusammenarbeit oder auch die humanitären Hilfsorganisationen haben sich ja immer als solche verstanden. Was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert?
Ja, wir wissen aus ganz, ganz vielen Studien, dass tatsächlich Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe ein ganz wesentliches Fundament dafür sind, dass wir nachhaltige Friedensordnung erhalten können. Wenn das wegfällt, gerade in Staaten, die ohnehin schon belastet sind durch Kriegen, durch Krise, durch ökonomische Schwächen, dann ist das ein Konflikttreiber. Und das heißt, je stärker sich eben die europäischen Staaten, die USA, aus der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe zurückziehen, desto größer sozusagen wird das Konfliktrisiko in vielen Ecken und Enden dieser Welt, weil eben Mittel fehlen, um diese Stabilität und Friedensordnung zu erhalten.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, den wir vielleicht ansprechen sollten, und das ist die technologische Entwicklung, zum Beispiel von KI in Waffensystemen. Auch hier hinkt die Weltgemeinschaft hinterher, allein was die Kontrollsysteme betrifft. Was schlagen Sie vor im Friedensgutachten?
Genau, also Sie haben es schon angesprochen, wir haben ein ganz großes Problem, dass wir eigentlich keine Rüstungskontrolle im Bereich von KI in Waffensystemen haben, von autonomen Waffensystemen und auch wenig Interesse momentan unter den Staaten, das zu erreichen. Also obwohl eigentlich alle ein Interesse daran haben sollten, gemeinsame Regeln zu haben, will keiner derjenige sein, der sich an Regeln hält, wenn die anderen es nicht tun. Hier geht es uns darum, dass die Europäische Union tatsächlich Initiativen ergreift und einen möglichst großen Kranz von Staaten findet, die wieder bereit sind, in kleinen Bereichen von Waffensystemen erste Schritte zu gehen und dadurch andere wieder an den Tisch zu bringen. Und das andere ist tatsächlich auch im KI-Bereich mehr darüber nachzudenken, wie können wir das nutzen für die Verifikation. Also KI ist ja auch ein Mittel, wie wir besser feststellen können, ob sich andere Staaten eigentlich noch an Rüstungskontrolle halten. Und auch hier wäre es an Europa tatsächlich voranzugehen und tatsächlich Pionierarbeit zu leisten.
Ich möchte ganz kurz auf den Film Joko und Klaas Don't Look Away auf Pro7 zu sprechen kommen, weil die Ukraine heute schon ganz kurz auf ihrer Pressekonferenz auch Thema war. Die beiden Entertainer haben ja dort eine Dokumentation von der ukrainischen Front oder dem Alltag dort aus der Sicht Betroffener in ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven gesendet und hatten dann statt 15 Minuten mehr als 3 Stunden Zeit eingeräumt bekommen. Hilft eine solche ja doch sehr viel Aufmerksamkeit generierende Show oder ist das eine Art unstatthafte Emotionalisierung in Ihren Augen?
Nein, ich finde nicht, dass das eine unstatthafte Emotionalisierung ist, sondern es ist auch ein hilfreiches Korrektiv, weil wir ja Dinge sehr gerne verdrängen. Und das ist auch kein Wunder. Wir leben in einer Zeit multipler Krisen und Konflikte und wir wissen ja teilweise auch gar nicht mehr, wo wir zuerst hinschauen sollen. Und das führt dann dazu, dass wir einfach vieles ganz aus den Augen verlieren. Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, dass uns auch diese Show vor Augen geführt hat, worüber wir eigentlich sprechen, worüber eigentlich Politik gemacht wird, was das vor Ort bedeutet im Erleben von Menschen. Also uns tatsächlich die Möglichkeit zu geben, als Menschen wieder anzuknüpfen. Von da finde ich das sehr hilfreich.
Nicole Deitelhoff vom Priff-Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung über das diesjährige Friedensgutachten. Eine Frau mit Dornenkranz auf dem Kopf zeigt das Plakat der Wiener Festwochen. Ein Hinweis auf die emotionalen Trigger, die Intendant Milo Rau damit auswerfen will. Er hat eines der größten Kulturfestival Österreichs umbenannt in Freie Republik Wiener Festwochen und zum 75-jährigen Festivaljubiläum gar die Republic of Gods ausgerufen. Die Auseinandersetzung mit alten und neuen Gottheiten, es geht zum Beispiel auch um den religiösen Gestus von Tech-Milliardären, hat in den vergangenen 2 Wochen schon für kluge Aufführungen, aber auch für heftige Debatten gesorgt. Im Fall der ein- und späteren Ausladung von Peter Thiel zum Beispiel. Für Milo Rau, der selbst ein kleiner Gott in Sachen Selbstmarketing genannt werden kann, Wasser auf seine Erfolgsmühlen. Luisa Gruber hat nach den ersten 2 Festspielwochen den Intendanten selbst dazu befragt.
Die Produktionen sind voll, die Menschen interessieren sich total. Wir hatten auch ein paar kleine Debatten, das ist uns ja auch immer wichtig. Ne?
Eine dieser kleinen Debatten gab es gleich zur Eröffnung der Festspiele. Das zentrale Thema in diesem Jahr ist die Auseinandersetzung mit alten und neuen Gottheiten. Und das brachte einen Mann ins Programm, dessen gottähnliche Fähigkeiten sehr umstritten sind, den kroatischen Heiler Brazo, auch bekannt als der Mann, dem viele einen heilenden Blick attestieren. Er kam am Eröffnungstag nach der amerikanischen Rocksängerin Patti Smith auf die Bühne, anmoderiert von Intendant Rau.
Lasst uns alle gemeinsam für 75 Sekunden schweigen. Zusammen mit dem Chor Brazo. Bitte kommt zu uns.
Brazo verdient mit so etwas Geld. Auf seiner Webseite verkauft er für mehrere 100 Euro Kerzen mit angeblich heilender Wirkung. Sollte so jemand tatsächlich eine Plattform auf den Wiener Festwochen bekommen? Intendant Milo Rau findet schon.
Ja gut, also im säkularen Standpunkt heraus ist natürlich die ganze Religion Opium fürs Volk und ist Betrug und Geldmacherei. Und ich glaube, dass in einer heutigen Zeit solche Wunderfiguren, der Mann mit dem gebenden Blick, dass das natürlich auch reingehört.
Und noch jemand hätte, wenn es nach Rau geht, unbedingt bei den Festwochen auftreten müssen. Peter Thiel, der Mann, der die Diskussion der diesjährigen Festspiele dominierte. Thiel ist Mitgründer von PayPal und Palantir, eine zentrale Figur der neuen Rechten in den USA, und erzkonservativer Christ. Mit seinem Glauben macht er Politik.
Das ist ja ein Mann, der die Öffentlichkeit scheut, der zu diesen Themen, er hat plötzlich religiöse Begriffe, beginnt er zu verwenden, er ist der Meinung, wir leben im Armageddon, also im Weltende, hat auch schon Pläne, was nachher dann kommen soll. Und da hätte ich schon gern dem eine Öffentlichkeit gegeben, das kritisch diskutiert.
Am Freitag vergangene Woche wurde nochmal eine öffentliche Diskussion einberufen, ob Peter Thiel auftreten soll oder nicht. Das Fazit? Rau lud Thiel wieder aus.
Wir gründen jedes Jahr eine Republic, letztes Jahr Republic of Love, dieses Jahr Republic of Gods. Und da haben wir uns tatsächlich gefragt, was sind die großen Erzählstränge, die großen Sinnzusammenhänge, die Mythen.
Fragt man den Intendanten, was bisher seine Highlights waren, nimmt er sein rotes Programmbuch in die Hand, nennt Theaterproduktionen wie Tanz der Idioten. Und auch die Choreografin Florentina Holzinger. Ihr Pfingstspiel war eine besondere Interpretation des letzten Abendmahls von Jesus. Eine mit riesigem Aufwand produzierte, achtstündige Hochleistungsshow an zwei Spielorten. Zu Beginn der Show zog eine Frau mit zwei Karabinern, die in ihren blanken Rücken gebohrt wurden, einen schwarzen BMW in die Arena.
Spektakulär. Ich entwickle eine kleine Skepsis gegenüber Spektakeln, aber erstmal bin ich ganz bewegt und berührt.
Es zeigte ja die Grausamkeit unserer Zeit und die Grausamkeit, wie mit Körpern umgegangen wird.
Das ist schon sehr, sehr, ja, in gewisser Zeit eine interessante Mischung aus Zärtlichkeit, Krassheit, Blasphemie, Gottessuche.
Die rund 11.000 Tickets der Wiener Festwochen waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Luisa Gruber mit einer Zwischenbilanz der Wiener Festwochen. Michael Köhler hat die Kulturmeldung des Tages und würdigt den Musikjournalisten Jürgen Kesting, der gestorben ist.
Wenn es um Musiker, Dirigentenporträts, mehr aber noch um Sängerinnen und Sängerporträts ging, dann fiel sein Name rasch. Zunächst war er Pressechef in der Phonoindustrie bei Plattenfirmen, ging zum Magazin Stern, wurde Ressortleiter. 1986 folgte dann sein mehrbändiges Standardwerk »Die großen Sänger«. Seine Kenntnis, sein Urteil wurden geschätzt. Der 1940 in Duisburg geborene Jürgen Kesting ist im Alter von 85 Jahren in Hamburg gestorben. Die Musikredakteurin Ruth Jarre von Deutschlandfunk Kultur über Kesting.
Er konnte ganz, ganz wundervoll über Gesang sprechen, über Stimmen, über Bel Canto. Und ich würde sagen, er hat den Deutschen vielleicht sogar diese Kunst am besten erklärt, also Bel Canto. Diese Expertise hat er halt über 60 Jahre aufgebaut. Und das war auch wichtig, dass irgendwie klar wurde, dass das auf einem riesigen Erfahrungsschatz beruht und nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wird.
Ihn einen Stimmenpapst zu nennen, das erlaubte sich die Koloratur-Mezzosopranistin Cecilia Bartoli zu dessen 80. Geburtstag. Eine Biografie über Maria Callas hat Jürgen Kesting auch verfasst.
Das ist reinster Bel Canto. Die Arie muss mit einem runden, schönen, gesunden Ton gesungen werden, mit makelloser Bindung, also mit einem perfekten Legato. Die Verzierungen, deren es viele gibt, die müssen eingebunden werden, wie Silberfäden in einen Brokat eingeschmiegt werden. Es muss ein großer Fluss da sein und es muss völlig mühelos wirken. Und es darf kein äußerlicher Effekt, also kein künstliches Seufzen oder was viele für Italianità halten, darf sich da hineinmischen. Also das ist die Signatur des Bel Canto.
So sprach Jürgen Kesting. Er ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Denkmalschutz als Störfaktor? Das ist die leitende Frage auf der Leipziger Jahrestagung der Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern. In Sachsen und Nordrhein-Westfalen, da sind Änderungen der Landesbauordnung vorgesehen, die Denkmäler aus dem Geltungsbereich des Denkmalschutzes herausnehmen, etwa wenn sie für Landes- oder Bündnisverteidigung, Katastrophenschutz oder Unfallhilfe dienen. Zudem werden Zuständigkeiten zu Lasten der oberen Denkmalbehörden verändert oder entzogen. Damit sollen Verfahren beschleunigt, Entwicklung ermöglicht und die Rahmenrichtlinie des Bundes zur Gesamtverteidigung umgesetzt werden. Denkmalfachämter haben dann kein Antragsrecht mehr. Das habe nachteilige Auswirkungen auf das kulturelle Erbe, fürchten Denkmalschützer. Der Vorsitzende der Vereinigung, der brandenburgische Landeskonservator Thomas Drachenberg, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Wir haben viele Ideen, was man entbürokratisieren kann, aber wir beobachten auch, dass es in einigen Bundesländern leider so ist, dass versucht wird, genau diese Beratungskompetenz wegzunehmen, um angeblich dann schneller zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen. Das ist ärgerlich, von daher ist die Stimmung an der Stelle nicht gut und wir müssen suchen, diese Diskussion auf Augenhöhe zu führen. Das sind zwei kommunizierende Röhren, die nur zum Erfolg führen kann, wenn man beide Röhren bedient.
Das sagte Thomas Drachenberg, der Denkmalschützer und Landeskonservator aus Brandenburg. Heute Abend, in den nächsten Minuten, da wird im kleinen Saal der Hamburger Elbphilharmonie der Deutsche Sachbuchpreis verliehen. 8 Bücher sind nominiert, die Fragen und Debatten unserer Zeit beleuchten. Mehr über die Wahl und die Gewinne erfahren Sie natürlich morgen hier an dieser Stelle in Kultur heute. Und rasch noch, diese Meldung: der Dirigent Justus Barleben. Er ist zum neuen künstlerischen Leiter des Bundesjugendorchesters berufen worden. Ab Januar nächsten Jahres wird er dann die musikalische Ausrichtung des Nachwuchsensembles in der Trägerschaft des Deutschen Musikrates gestalten. Er ist Jahrgang 1992 und ein gefragter Chorleiter, naturgemäß, sonst wäre es ja nicht geworden, und Ensemblesänger aus Hannover.
Danke, Michael Köhler. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend: ist das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS gescheitert? Und zum Auftakt der Bonner Klimakonferenz. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.